Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Caroline Habekost war vor 2 Jahren schon mal Gast in meinem Podcast. Da hat sie über ihren Weg in die Selbstständigkeit gesprochen, denn sie ist dreifach Mama und ist selbstständig. Sie ist hauptberuflich selbstständig, das war nicht immer so. Aber heute reden wir gar nicht über Carolines Business, sondern wir reden über ihre Kopffrei-Methode. Seit längerer Zeit gibt es dazu einen Online-Kurs, der ein wahrer Verkaufsschlager ist. Und jetzt hat Caroline die Ehre, zusammen mit einem Verlag ein Buch darüber zu schreiben. Und ich weiß jetzt schon, das Buch ist noch nicht raus. Es kommt am 28. August, dass es genial wird und dass es uns allen hilft, diese 1000 Tabs im Kopf zu sortieren und endlich mal was abzuhaken und uns auch noch gut dabei zu fühlen. Und ich glaube, Caroline teilt jetzt schon mal ein paar Insights, ob wir uns jetzt schon mal was da rausnehmen können. Hallo und herzlich willkommen.
Moin und sehr gerne, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, voll cool. Und wir reden heute über dein Buch. Erzähl doch mal über die Kopffrei-Methode und welches Problem sie löst und für wen sie ist und ja.
Sehr gerne. Also die Kopffrei-Methode löst das Problem von To-Do-Chaos, beziehungsweise dass uns To-Dos durchrutschen. Also sowohl einmal für die, die sagen, oh, ich war schon immer irgendwie schlecht organisiert, auch ohne Kinder war irgendwie immer super durcheinander, als auch für die, die sagen, nö, eigentlich bin ich voll gut organisiert, ich kriege eigentlich immer alles so ganz gut hin und dann aber mit 1, 2 Kindern oder 3 oder mehr, irgendwie rutscht mir doch was durch und ich optimiere immer wieder meine Organisation, aber irgendwie am Ende reicht es nicht. Am Ende des Tages sind immer noch mehr unerledigte To-Dos und ich bin unzufrieden. Und genau das wollen wir drehen. Und die Kopffrei-Methode richtet sich an Menschen, die viel beschäftigt sind und einfach viele To-Dos aus unterschiedlichen Lebensbereichen haben, eben zum Beispiel Eltern, insbesondere Mütter, weil sie meistens die Mental Load alleine oder primär tragen. Und genau, du bekommst eine konkrete Anleitung, wie du deine To-Dos organisierst, so dass dir eben nichts mehr durchrutscht.
Also du machst das ja bei Instagram auch immer super sichtbar, was du so machst. Also du zeigst auch das reale Leben und du zeigst auch, wenn mal was reincrasht in deine Planung. Ich finde, also du kommst ja auch aus dieser Angestellten-Ecke, wo man Projekte macht und so. Also du bist da ja schon tief drin. Man kennt dich mit den Klebezetteln, es sind ja gar keine Klebezettel im Hintergrund. Du bist also super organisiert, aber wenn du jetzt einmal ganz ehrlich bist, es gibt doch diesen Frust manchmal trotzdem, trotz der genialen Kopffrei-Methode, ach, ich hätte heute gern noch mehr geschafft, oder ist das wirklich komplett weg?
Also den Frust von, ich hätte gerne doch mehr geschafft, den gibt es schon, nämlich immer dann, wenn die Größe des To-Dos falsch eingeschätzt wurde oder andere unvorhersehbare Dinge gekommen sind. Also zum Beispiel, Kindergarten ruft an, du musst dein Kind früher abholen und du hast dann weniger Zeit. Ne? Das Problem löst die Kopffrei-Methode dann auch nicht. Es löst allerdings das Problem, dass du dann am nächsten Tag doppelt so viel zu tun hast, weil wir agil planen. Ich habe als agile Beraterin in der Anstellung gearbeitet und als Scrum Masterin und das Agilplan bedeutet, dass wir flexibel und anpassungsfähig sind. Das heißt, ich plane nicht, am Freitag erledige ich dieses To-Do und am Montag erledige ich dieses To-Do. Und da ist natürlich der Vorteil, dass wenn mir am Donnerstag Zeitflöten geht, ich nicht automatisch am Freitag mehr machen muss, sondern ich einfach eine andere Reihenfolge des Abarbeitens der To-Dos vornehme, priorisiere und so weiter. Und wenn mir Zeit geklaut, in Anführungsstrichen, wird, dann kann dieser Frust entstehen. Oder wenn ein To-Do länger dauert. Und ein To-Do kann dann länger dauern, wenn etwas nicht funktioniert. Also im Online-Business ist es ja häufig zum Beispiel Technik, die dann einfach ausfällt. Oder ich hatte neulich 9 Stunden Internetausfall, weil irgendein Kabel durchgetrennt wurde. Boah. Und ich wohne ja dörflich, das bedeutet, mit Edge-Netz kannst du überhaupt gar nichts machen. So, das sind dann so, also solche Herausforderungen oder ein To-Do kann auch länger dauern, weil wir uns das anders vorgestellt haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja Fotobuch erstellen. Viele wollen ja ein Fotobuch erstellen, immer im Einjahrestakt sozusagen vom ersten Lebensjahr zum zweiten oder immer pro Jahr und manchmal wollen sie auch pro Kind. Dann haben wir ja sozusagen, wenn du mehrere Kinder hast, auch noch mehrere Fotobücher. Und ein Fotobuch erstellen klingt jetzt erstmal so wie, ich nehme ein paar Fotos und pack die in irgendein Online-Tool und am Ende kommt ein Buch raus. Und genau genommen, oh, jetzt geht hier gerade eine Sirene los, hörst du die?
Ja, ich habe sie gehört. Ach, ist alles okay. Probealarm.
Ja, es ist also der Feuerwehralarm ist hier quasi outside. Okay. Genau, okay. Aber betrifft uns nicht. Wir machen alles einfach gut. Weiter. Also To-Dos werden größer wie beim Fotobuch, weil viele kleine Schritte nicht gesehen werden. Also ein Fotobuch erstellen bedeutet, dass wir erstmal Fotos sammeln müssen, meistens von mehreren Handys und viele ziehen sich die dann auf dem Rechner. Je nachdem, welche Technik du hast, ist es ein Klick oder es dauert, bis es rübergespielt ist. Dann musst du Fotos sortieren. Manchmal macht auch das die Technik, manchmal aber auch nicht. Manchmal hat man dann unterschiedliche Dateiformate. Manche kann dann, der Online-Software kann das dann noch nicht. Dann musst du dir überlegen, welche Fotos nimmst du. Letztendlich musst du dir ja dann von einer Szene alle Fotos, die du gemacht hast, angucken und gucken, okay, wo, welches ist am besten, wo haben alle die Augen auf. Ne? Und ich höre mal auf, es gibt ganz viele kleine Teilschritte. Und deswegen ist halt ein Fotobuch erstellen, wird einfach in der Größe des To-Dos maßlos unterschätzt. Ne? Also du kannst nicht mal tracken, wie lange du brauchst, um ein Fotobuch zu erstellen. Es dauert recht lange. Inzwischen gibt es Apps, die so, die machen dir das automatisch, ne? Die gehen genau auf diese Problematik ein. Und genau deswegen brauchen wir dann länger. Und dann sind wir frustriert, weil wir denken uns, okay, komm, wir machen jetzt mal an 2 Abenden ein Fotobuch und nach 10 Abenden sind wir immer noch nicht fertig. Und wir wollten aber eigentlich noch das Gartenprojekt planen oder irgendwas anderes machen. Und dann entsteht auch wieder Frust. Und auch das wirst du weiterhin mit der Kopffreimethode haben. Nur was die Kopffreimethode tut, ist, dass sie dir sichtbar macht, was hinter einem To-Do steckt, nämlich welche anderen Handlungsschritte da drunter stehen. Und dadurch wirst du immer besser in der Art der Planung, dass du dann auch quasi die Größe des To-Dos einschätzen kannst. Und es bleibt aber, wenn du etwas das erste Mal tust, dass du es meistens nicht einschätzen kannst. Also wenn du dann das erste Mal eine Einschulung vorbereitest zum Beispiel, kannst du vielleicht Erfahrungswerte vom Kindergeburtstag übernehmen, weil es ist irgendwie ähnlich. Aber je nachdem, wo du wohnst und was du selber für Erwartungen an Einschulungen hast, ich war ja überrascht, was für ein Tamtam manchmal gemacht wird, dann kommt da doch noch mal mehr dazu. Das heißt, wenn du noch nie eine Einschulung geplant hast, dann kannst du immer nur raten, wie groß der Aufwand ist. Du kannst es nicht perfekt reinplanen.
Jetzt ist es aber so, dass ich, also die Mamas, die hier den Podcast hören, die sind ja alle in dieser Rush-Hour des Lebens und die kennen das ja. Also ich kriege dieses Feedback jetzt nach 2,5 Jahren Podcast auch gespiegelt. Es ist so viel los. Morgens wache ich auf und mein Kopf rattert schon. Und dann auch dieses, ich muss die Bücher in die Bücherei bringen. Ich muss das, ich muss das, ich muss das. Und dann soll ich auch noch irgendwie lernen und planen und kopffrei. Und ich weiß gar nicht, was ich dafür Zeit nehmen soll. Kennst du bestimmt auch. Also wie würdest du da jetzt vorgehen? Du hast ja einen Online-Kurs dazu und den gibt es ja auch schon längere Zeit. Und wenn man dann so wirklich von allen Seiten beschallt wird, anders kann ich es gar nicht ausdrücken, mit Aufgaben, also da erstmal einen Anfang zu finden.
Also um da einen Anfang zu finden, muss man sich einmal Bewusstsein darüber schaffen, wofür man sich jetzt die Zeit nehmen will oder nicht. Und da gibt es ja immer das schöne Beispiel des Axt, also die Axtschärfen, ne? Also ein Holzfäller, der in den Wald geht und die ganze Zeit mit der gleichen Axt die Bäume abhackt, der wird immer langsamer, weil das Ding wird immer mehr stumpf. Und wenn er dann aber sich eine Pause nimmt und einfach mal aufhört, diese ganzen Bäume abzuhacken und die Axt schärft, dann wird er mit mehr Leichtigkeit wieder mehr Bäume abhacken können. Aber nur durch die Pause und dieses Schleifen, sonst nicht. Und das Bild können wir übernehmen. Also wenn du so krass in deinen To-Dos, die dich überhäufen bist und du nur am Reagieren bist und gar nicht mehr proaktiv agieren kannst, sondern die ganze Zeit nur machen, tun, machen, tun, machen, tun, dann brauchst du es jetzt gerade. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du dir das Buch kaufst und es einfach für dich nach und nach liest, weil du gerne liest und es dich vielleicht auch runterbringt, oder ob du vielleicht in den Online-Kurs reingehst, wo du nochmal mehr Fragen stellen kannst, wo du meinen Support hast, wo ich alles auch per Video erkläre und auch per Audio. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Und was wir bei der Kopffrei-Methode nämlich auch machen und was auch aus meiner Sicht das ein bisschen abgrenzt von klassischen Zeitmanagement-Methoden, ist, dass wir eben nicht nur gucken, wie manage ich die To-Dos, sondern wir nämlich auch gucken, welche To-Dos nehme ich überhaupt an und warum nehme ich so viele an? Weil die meisten nehmen zu viele Aufgaben an. Und dann sagen sie immer, Caroline, stimmt ja nicht, die kommen ja auf mich zu. Ja, aber ja, genau. Wenn Ball zu dir geworfen wird, musst du trotzdem die Hände aufmachen und es auffangen. Sonst fällt der Ball ja an dir vorbei oder an dir ab und dann ist es nicht dein Ball in deiner Hand. Das heißt, ein Stück weit haben wir da auch so diese Mindset-Thematik mit drinne. Warum glauben wir denn, so viele To-Dos machen zu müssen? Warum nehmen wir so viele To-Dos an? Und das hat ganz viel damit zu tun, was wir erwarten und welches Rollenbild wir haben. Und das ist was, worunter wir Frauen insbesondere leiden. Weil in der Gesellschaft weiterhin die Idee ist von, die Frau ist der bessere Elternteil für die Kinder, umso jünger, umso mehr. Ja, also eine Mutter gehört zu ihrem Kind. Ein krankes Kind gehört zu seiner Mutter. Irgendwie ist der Vater der schlechtere Elternteil. Der kann das zweijährige Kind irgendwie nicht so gut betreuen. Der Frau wird diese Fürsorge zugeordnet. Und dann ist es eben auch so, dass meistens es so ist, dass die Mutter längere Zeit in Elternzeit geht als der Mann. Und dann wird sie zur Expertin des Kindes. Sie lernt, wie ist es, Mutter zu sein? Wann schläft das Kind? Was ist es? Wenn es weint, wie muss ich es tragen und berühren, damit es sich beruhigt und so weiter. Der Vater, der meistens 40 Stunden plus erwerbsarbeitet, plus Fahrzeiten, sieht sein Kind meistens abends 1-2 Stunden, manchmal morgens eine halbe Stunde und am Wochenende und meistens im Beisein der Mutter. Die haben wirklich wenig Zeit statistisch mit dem Kind alleine und dann meistens auch so, die Mutter duscht und wäre noch da, wäre noch greifbar. Ja? Und dadurch tragen wir diese ganze Verantwortung und dadurch sind wir die Expertin des Kindes. Und der Partner, der nie alleine dauerhaft ein Kind betreut hat, der nicht Montag bis Freitags 8 oder 10 Stunden das Kind alleine betreut hat, ohne dass die Mutter verfügbar war, kann gar nicht nachvollziehen, welche Aufgaben es eigentlich alle gibt. Und das führt ja zu den partnerschaftlichen Konflikten. Dass sie sagt, ach, ich bin so kaputt, ich bin so müde. Und er sagt, naja, komm, du warst ja heute Morgen Kaffee trinken mit den anderen Muttis, habe ich ja gesehen, was du da auf Instagram gepostet hast. Aber das ist ja auch schön. Wir lieben ja auch diese Rolle. Und gleichzeitig ist es halt anstrengend. Und diese Mental Load kann dann nicht gesehen werden und oft nicht in To-Dos transferiert werden. Und das müssen wir tun. Wir müssen Aufgaben sichtbar machen und wir müssen darüber sprechen und am besten muss der Partner sie auch fühlen. Also mal mit einem Kind Auto fahren, es macht in die Windel und du musst anhalten und es da wickeln und dann mitten auf dem Parkplatz und keine Ahnung. Sowas muss man mal erlebt haben, damit man weiß, da stehen einem wirklich die Schweißperlen im Gesicht. Und dann dürfen wir realisieren, dass wir automatisch, allein was Care-Arbeit und Hausarbeit angeht, schon viel zu viele To-Dos alleine tragen, ohne dass der andere sie sieht oder wahrnimmt. Und wenn dann noch ein Job dazu kommt oder solche Sachen wie wir ziehen um, wir bauen ein Haus, wir renovieren ein Haus, wir machen den Garten neu oder das Fotobuch, dann ist eigentlich eh schon voll. Und das ist so wichtig zu verstehen.
Ja. In deinem Buch machst du da auch, also du hast es super erklärt, ich denke mal ungefähr so wird man es auch in dem Buch dann nachlesen können, zeigst du da auch, also du zeigst mit Sicherheit dann Beispiele, wie man die ungesehene Arbeit sichtbar macht und aufteilt, aber gibst du denn auch Hilfestellung, wie man das anderen zeigt, damit man zum Beispiel mehr Verständnis für sich bekommt, weil eigentlich bekommt man ja erst Verständnis, wenn der andere mal in der Situation war.
Ja, also ich reiße das Thema an. Im Buch fokussiere ich mich schon sehr auf die Methode an sich und spreche auch darüber, wie kannst du Aufgaben reduzieren, also wie kannst du Nein sagen, wie kannst du auch Aufgaben delegieren und abgeben und wie kannst du selber erstmal realisieren, welche Aufgaben du alle tust, weil es fängt schon da an, dass wir selber nicht sehen, was wir alles machen. Wir selber sagen, oh, ich bin ganz kaputt, ich weiß gar nicht warum, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht. Das heißt, bevor wir überhaupt mit dem Partner und mit der Nachbarin und sonst wen drüber sprechen, ist erstmal wichtig, dass wir selber sehen, okay, bin aufgestanden, ich habe Frühstück gemacht, ich habe die Betten bezogen, ich habe eine Wäsche angemacht, ich habe das Kind getröstet, ich habe 5-mal gewickelt. Und das auch sich anzuerkennen, nicht zu sagen, ja, es ist ja normal, das macht ja jede. Das ist einfach eine Form von Arbeit. Und es ist schön, wenn dir die Arbeit Freude macht. Meine Erwerbsarbeit macht mir auch Freude und trotzdem kriege ich da Geld für. Ja, es wird dann immer so gesagt, ich bin ja so gerne Mutter, ich mache das so gerne. Ja, ob du das gerne machst oder nicht, ist unabhängig davon. Es ist Arbeit, es ist eine Tätigkeit, die du tust. Und bei der Care-Arbeit ist es ja eben so, dass du oft auch fremdbestimmt bist, weil das Kind hat dann ein körperliches Bedürfnis. Je jünger die sind, desto intensiver ist es. Und das muss ja dann auch sofort erledigt werden. Das ist nicht so wie Steuererklärung. Ist egal, ob du das heute machst oder in 3 Tagen. Wir haben eine Deadline von ein paar Monaten. So. Sondern wenn das Kind die Windel voll hat, dann musst du das einfach innerhalb der nächsten paar Minuten wickeln, sonst kriegst du einen wunden Po. So. Und dann musst du ad hoc reagieren. Und es ist egal, ob du gerade Essen kochst oder ob du dich gerade mit einer Freundin treffen wolltest oder. Und das ist das, was den Druck reinbringt. Das heißt, das dürfen wir zuerst sehen. Und dieses ganze Mental Load-Thema berühre ich und gebe ich auch Inhalte zu. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sozusagen das ganze Vereinbarkeitsthema da löse. Dann lieber eher ja. auf mein Instagram und in meinem Podcast, da gibt es dann nochmal mehr dazu.
Gleich total, also ich bin ja auch Podcaster, finde dein Mama-Konzept und kommt alles in die Shownotes, dein Podcast, Caroline Habekost auf Instagram. Aber nochmal zum Buch und Kopffrei-Methode. Also wenn ich jetzt das Buch lese, dann werde ich erstmal lernen, wie ich einzelne To-Dos konkret sichtbar mache in der Länge der Aufgabe, wenn ich sie richtig einschätze, weil ich sie vielleicht schon öfters gemacht habe. Okay. Dann ist für mich aber ganz vieles irgendwie super wichtig gerade. Also ich will, ich überspitze jetzt gerade. Ich will eigentlich meine Webseite mal ganz frisch haben. Ich möchte aber bitte nur 3 Stunden am Tag machen, weil ich möchte so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, weil das ist mir wichtig, weil ich dahinter irgendwelche Glaubenssätze habe. Ich will einen Kunden bedienen, ich will Me-Time. Lernt man denn in dem Buch da auch genau diese passenden Prios zu setzen?
Ja,
also
wir fangen
wenn
damit
man
an.
Alles will, kann man ja eh nicht alles erreichen. Ja.
Ja, wir fangen damit an und ich kann auch hier schon mal ein Quick Hack geben sozusagen. Klingt super unsexy, aber ist genau das richtige Tool. Mach dir mal einen Wochenplan und spiel mal Tetris mit deiner Woche. Also, das heißt, du schreibst dir auf Montag bis Sonntag und dann schreibst du zuerst rein deine Schlafenszeiten und dann prüfst du mal, ob das über 7 Stunden liegt. Zwischen 7 und 9 Stunden ist der ideale Bereich für Erwachsene. Das kann immer ein bisschen schwanken, ja. Das musst du selber so ein bisschen ausprobieren oder es gibt ja auch inzwischen heute solche Health-Tracker und so. Aber wenn du über 7 Stunden schläfst, bist du schon mal gut. Die meisten Mütter tun das nicht. Das heißt, das ist das Erste, was du dir einplanen darfst, dass du so früh ins Bett gehst, dass du auf diese 7 Stunden kommst. Wenn dein Kind nachts wach ist, dass du dann sozusagen guckst, okay, wo kann ich es ausgleichen? Ja, kann ich am Wochenende mal ausschlafen? Kann ich Mittagsschlaf machen? Und so weiter. Weil, was immer wieder ist, wir sind so müde, wir sind so erschöpft, wir versuchen uns stets selbst zu optimieren, aber wir ignorieren die Basics. Und die Basics für uns ist sowas wie schlafen, ausreichend trinken, sich ausgewogen ernähren und sich ausreichend bewegen. Und ja, ich scheitere auch regelmäßig an den Basics. Ja, ich bin in den letzten Jahren viel an dem Bereich Bewegung gescheitert. Inzwischen gehe ich ja 2x die Woche zum Sport, also seit 4 Wochen, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Das heißt auch, man kann nach und nach, ja, und dann die Kinder werden ja auch älter. Aber Schlaf zum Beispiel erstmal, das packst du als erstes rein. Das ist erstmal das Wichtigste sozusagen. Und dann packst du das rein, was jetzt alles schon da ist. Also vielleicht eine Kinderbetreuungszeit von dem ersten Kind, wenn du mit dem zweiten Kind in Elternzeit bist oder wie auch immer. Die Erwerbsarbeitszeiten, wenn ihr in Partnerschaft seid, vom Partner oder wenn du selber und so weiter. Du packst das alles rein und dann guckst du mal, ob es in der Theorie aufgeht, was du alles machen möchtest. Und ich kann jetzt schon mal abkürzen, nein. Die meisten, nein. Dann Haushalt, wenn du das einplanst, ne, das machst du dann so grob, weil sowas wie Geschirrspüler ausräumen dauert irgendwie 10 Minuten, das musst du da jetzt nicht eintragen, aber wenn du sagst, okay, so für Geschirrspüler ausräumen, mal eine Wäsche anmachen, mal durchsaugen, was ich irgendwie täglich oder alle 2-3 Tage mache, da rechne ich mal am Tag für 30 bis 60 Minuten pauschal ein, das kannst du auch zwischendurch machen, aber dass du so pauschal dir da mal so einen Tetris-Stein reinlegst und dann Duschen, Körperhygiene, sowas da rein tun, Fahrtwege, ne, und dann merkst du auf einmal, wird die Zeit immer kleiner. Und dann wird halt schnell klar, dass meistens fehlt Zeit für Erledigen von privaten To-Dos ohne Kind. Und private To-Dos können sowas sein wie Kleidung besorgen, Überweisung tätigen, Steuererklärung machen, sich um seine Versicherung, um Rente zu kümmern, vielleicht auch das Fotobuch zu erstellen, je nachdem, ob du es als Hobby oder als To-Do siehst. Und so weiter. Und die Zeit ist meistens überhaupt nicht eingeplant in der Woche. Ja. Und die Idee ist immer, das machen wir abends um 20 Uhr. Aber die meisten Kinder schlafen gar nicht um 20 Uhr. Oder man ist so fertig, dass man eh nichts schafft. Oder wir müssen mal endlich Zeit mit dem Partner verbringen. Und meistens sind wir dann so kaputt und müde, dass wir uns unser Handy nehmen und vor Netflix setzen. Und das ist nicht per se falsch. Nur wenn du jeden Abend 2 Stunden Netflix guckst, weil du so fertig bist, dann zu spät ins Bett gehst und am nächsten Tag wieder früh müde aufstehst, dann sind wir schon in so einer Negativspirale gefangen, was unsere körperliche Energie angeht und Freude angeht. Und wenn du deine Woche gut austarierst, dann hast du abends auch zum Beispiel Muße, ein Fotobuch zu erstellen oder mal eine Überweisung zu tätigen. Das heißt, es geht erstmal darum, deine Zeit in den Blick zu bekommen. Und als zweites geht es darum, sich zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig? Und das ist super spannend, weil viele Leute sagen halt, ja, mir ist mein Körper total wichtig, also Gesundheit. Mir ist die Zeit mit den Kindern total wichtig. Mir ist auch wichtig, dass ich irgendwann wieder im Job irgendwie eine coole Position habe. Aber in der Woche spiegelt es sich anders wieder. Sie verbringen extrem viel Zeit zum Beispiel mit Haushalt. Und sie haben nicht gesagt, ah ja, das Wichtigste ist mir Haushalt. Dass es immer ordentlich ist. Das heißt, meistens spiegeln sich die Prioritäten, die sie eigentlich haben, die Werte, die sie eigentlich haben, nicht in dem Kontingent der Zeit wieder. Und wenn du das in den Blick bekommst, ist es der erste Schritt, um klarer priorisieren zu können und auch um Aufgaben und To-Dos abzulehnen.
Genau, also ablehnen, delegieren, fällt ja auch sehr vielen schwer. Ne? Also ich habe irgendwann mal ein Zitat gehört, ich glaube, Verfasser unbekannt. Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von sehr erfolgreichen Menschen? Das Wort Nein. Also wirklich Nein zu sagen. Ich hab das zum Beispiel häufig, wenn mich einer auf LinkedIn anschreibt und das Gespräch war ganz nett und dann, ja, sollen wir uns mal auf virtuellen Kaffee trinken? Und ab da denke ich mir, eigentlich nein, weil nein ist nicht meine Prio und crasht wieder irgendwie den Kalender. Und aber dann denke ich mir auch so, eigentlich ist es ja noch eine nette Person und ich hatte auch schon viele nette in meiner Anfangszeit virtuelle Kaffees und kann ja auch ganz schön sein. Und dann bin ich in Zwiespalt, ne? Bei so einer Kleinigkeit.
Ja, aber das ist ein super Beispiel, weil es ist ja erstmal fast eine fremde Person und es ist ein schriftlicher Kontakt. Es ist meistens viel einfacher, als wenn dich jemand persönlich anspricht, dir dabei in die Augen schaut und erwartet, dass du jetzt eine Antwort gibst, ne? Das heißt, meine Empfehlung bei sowas ist immer, du schläfst eine Nacht drüber, bevor du antwortest. Wenn das also im persönlichen Kontakt ist, liebe ich den Satz, ich denke darüber nach und melde mich bei dir. Es ist so ein Satz, den kann man auswendig lernen. Dann musst du nicht in der Ad-hoc-Situation Nein sagen. Ne, das Klassische ist ja irgendwie sowas wie, du holst in der Kita ab, eine andere Mutter fragt dich um Gefallen, dein Kind weint, hat Hunger, du trägst das andere schon auf dem Arm. So. Und dann kommt irgendwie so eine Anfrage, da hast du überhaupt gar keine Kapazität, klar zu denken und Nein zu sagen oder Ja zu sagen. Und dann sagen wir automatisch Ja, weil wir so gewohnt sind, liebe, nette Mädchen und wir wollen den anderen gefallen und die andere ist ja nett und wir wollen ja auch mal, dass die uns einen Gefallen tut, also sagen wir Ja. Und auf einmal haben wir irgendwie die To-Dos von anderen Menschen, die wir dann für die erledigen und wir unsere eigenen, unser eigenes Wohlbefinden steht dann hinten an. Das heißt, wir sagen erstmal, ich denke darüber nach und melde mich bei dir. Und das ist tatsächlich eine Form von Selbstdisziplin, das einfach zu tun. Das ist ja auch nicht unhöflich, es ist vollkommen legitim, über Anfragen nachzudenken und wichtig ist halt dann, dass du dich meldest und höflich ist es meistens irgendwie innerhalb von 1-2 Tagen sich zurückzumelden. Und dann empfehle ich dir wirklich mal Zeit zu nehmen, aufzuschreiben, was spricht dafür und was spricht dagegen. Und das können wir auch mit so simplen Sachen machen, wie jemand will mit dir einen virtuellen Kaffee trinken. Und du hast dein Gefühl, hat dir eigentlich schon gesagt, du willst es nicht. Aber trotzdem hilft es manchmal dem Verstand, sich das einmal aufzuschreiben. Und dann möchtest du die Entscheidung treffen, ich möchte Nein sagen. Und dann ist die Frage, okay, jetzt ich möchte Nein sagen, wie sage ich Nein? Und da kannst du dir dann überlegen, und schriftlich ist eben super, wie du es formulierst. Und du könntest das genauso sagen, einfach, dass du schreibst, danke für das Angebot, voll die nette Idee. Und ich sage Nein, ich habe gerade viele andere To-Dos und aufgrund meiner Zeit, wie ich sie mir einteile, habe ich andere Prioritäten. So. Und dann Punkt. Ich meine, ja, fertig, so, ne? Ja. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wird es auch immer, immer leichter. Also das ist so eine Art von Training. Du musst halt die Erfahrung machen, ich sage Nein und es passiert nichts, sozusagen.
Ja, genau.
Und welcher Gedanke auch noch hilft, ist, jedes Nein zu jemand anderen ist ein Ja zu dir selber.
Ja.
Und das ist halt auch ein schönes Mantra, ne? Und welches Bild ich auch noch aufmachen will, Thema Geld. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es wäre nicht Zeit, die wir investieren, sondern Geld, was wir investieren, da sind wir meistens sehr viel vorsichtiger. Also wenn jetzt jemand sagt, kauf diesen Staubsauger, sagst du ja auch nicht, ja, okay, hier hast du 500 Euro.
Nee.
Sondern du sagst, okay, brauche ich einen Staubsauger oder habe ich einen? Okay, unserer ist alt, es könnte neuer sein. Brauche ich einen neuen? Okay, der hier ist ohne Kabel und mit Akkus, der andere ist so, ja, wäre schon ein Vorteil. Ist es mir 500 Euro wert? Nee, ist es nicht. Also dann mache ich lieber den anderen, bis er nicht mehr geht und dann beschäftige ich mich mit dem Thema Staubsauger. Und wenn du so ein Bild dir gedanklich nimmst, dann überleg mal, okay, es wäre nicht die Stunde Kaffee trinken, sondern du würdest 100 Euro investieren. Und würdest du das tun oder nicht? Und meistens ist es dann nein und dann fällt es uns wieder leichter, nein zu sagen.
Ja. Kommen wir mal zu dem Buch. Also wenn ich das jetzt, ich kaufe das, habe das vor mir liegen, ich will das lesen, ich habe die Erwartung, Caroline sortiert meinen Kopf und dann ist es klarer. Wie gehe ich da durch? Was erlebe ich da als Leser? Also mit den Kapiteln, werden da Übungen oder gibt es auch einen QR-Code mit Downloads? Was erwartet uns da in dem Buch?
Also dich erwartet mein Slang. Ich habe so geschrieben, wie ich rede.
Sehr gut.
Weil ich ja immer den Glaubenssatz hatte, ich kann nicht schreiben, aber gut reden.
Sei immer du selbst. Ich kann beides. Das ist so und du kannst gut reden. Also du hast ja auch Rhetorik, hast du das studiert?
Ja, Rhetorik und Sprecherziehung. Ne?
Also du kannst super gut reden.
Vielen Dank. Genau, also es ist mein Slang. Ich erzähle auch ein bisschen meine Geschichte und warum ich, obwohl ich gut organisiert war, trotzdem mich nicht so gut organisieren konnte, als dass es möglich war mit zwei Kindern und Erwerbsarbeit. Und ich zeige dir ganz konkret die Methode. Es gibt am Anfang so eine Art Quick-Start-Kapitel, wo ich einmal sage, das sind die 5 Schritte der Methode, die du täglich tust. Es gibt noch einen Plus-1-Schritt, den du wöchentlich tust. Und das brauchst du. Also ne, du kannst mit Klebezetteln arbeiten, du kannst mit einem digitalen Tool arbeiten. Und dann sage ich dir am Ende des Kapitels sozusagen immer, was du jetzt konkret tun kannst. Also erstelle dir hier ein Konto, kaufe Klebezettel, bau dir dein Board, dein Kopffreiboard so auf und dann gebe ich dir auch Optionen, weil das ist ganz wichtig, die Methode ist nicht starr, es ist nicht so, du musst es so und so machen und dann funktioniert es, sondern es gibt Basiselemente, also dass wir zum Beispiel mit Klebezetteln bzw. mit digitalen Karten arbeiten und darauf die To-Dos konkret formulieren, aber wie viele Spalten du auf deinem Kopffreiboard hast und wie du die benennst, da gibt es unterschiedliche Spielarten, die bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger Sinn machen und mein Kopffreiboard verändert sich regelmäßig. Also wenn ich in Elternzeit war, hatte ich zum Beispiel weniger Spalten. Als ich in Anstellung war, hatte ich sogar mehrere Boards, weil ich bei meinem Arbeitgeber auch mehrere Projekte parallel gemanagt habe in Teilzeit. Da war ich noch nebenberuflich selbstständig mit Mama-Konzept und hatte zu dem Zeit 2 Kinder. Das heißt, ich hatte viel mehr Lebensbereiche, als ich jetzt habe. Ne? Oder auch jetzt verändert sich mein Board, wenn ich einen neuen Kurs anbiete. Dann gibt es eine Spalte mehr und weniger. Das heißt, es ist lebendig, es gibt dir ausreichend Struktur und ganz viel Spielraum. Deswegen macht die Methode so frei, weil du die Struktur hast, die dir die Stabilität gibt, aber du nicht eingeschränkt bist. Und diese Spielarten zeige ich dir auf und ich habe selbst Sketchnotes gemalt, die im Buch sind. Also cool. Manchmal im Programm bei mir waren, mache ich das auch manchmal, dass ich Sketchnotes male. Und ich visualisiere also ganz konkret, wie das aussieht. Und die habe ich alle selber gemalt, bin ich ganz stolz drauf, weil ich hatte auch mal den Glaubenssatz, ich kann nicht malen. Kann ich jetzt doch.
Ach, da kann man wieder hören, dass Glaubenssätze einfach nur Sätze sind und müssen nicht der Wahrheit entsprechen. Mit den Sketchnotes ist eine mega Idee. Weil wirklich das Unsichtbare sichtbar machen, es passt einfach wieder super, ne?
Es passt und es ist mein Style, weil mein Motto ist ja auch so, better done than perfect.
Ja.
80% reichen. Ich durfte jetzt feststellen, Buch schreiben reichen 80% doch nicht. Das ist eine Ausnahme.
Ja, die Lektoren, ne?
Genau, der wird schon sehr, und trotzdem, ich bin mir sicher, also ohne pessimistisch sein zu wollen, aber es wird garantiert irgendwo noch ein Kommafehler sein oder irgendein Wort oder irgendwas. Es ist durch mehrere Lektorinnen gegangen und es gibt noch jemand, der nur korrigiert und so weiter. Es ist crazy, wie groß so ein Projekt ist und auch, das geht ja über 1,5 Jahre, bis dieses Buch dann veröffentlicht ist. Aber genau, die Sketchnotes sind super cool und wie visualisieren die Dinge. Und es gibt immer so Bausteine in dem Buch, wo ich nochmal einen kleinen Exkurs mache, wo es so eine Inspirationsbox gibt und wo es eine Umsetzungsbox gibt und nochmal persönlichen Tipp von mir, wie ich es gemacht habe. Viele wollen immer wissen, wie hast du es gemacht und warum. Genau. Und das erläutere ich da. Also ich gebe da auch viele persönliche Einblicke. Wir streifen auch so ein bisschen, wie die Methode da auch mit zugeführt hat, dass ich jetzt in einer gleichberechtigten Elternschaft lebe. Wir kommen ja von dem klassischen Modell von er erwerbsarbeitet und ich bin die, die alles andere macht, hin zu wir teilen uns alles zu gleichen Teilen auf. Also wir leben inzwischen das 50-50-Modell. Da, genau, das Thema streifen wir aber nur. Aber da erzähle ich so ein bisschen auch meine persönliche Story. Und ja, es gibt QR-Codes mit Material. Perfekt. Es gibt auch ein kleines Anleitungsvideo, weil die Methode ist ja so ein Flow mit 5 Schritten.
Ja.
Und die zeige ich auf. Und es gibt auch so ein bisschen Bonusmaterial. Also ich komme ja aus dem Online-Business. Da lag es mir sehr nahe, da nochmal so ein paar Boni digital dazu zu tun.
Hast du da auch das mit dem, also Trello-Board?
Mhm.
Kommt das auch drin vor?
Das kommt auch drin vor.
Spannend. Das ist ja auch so ein Thema für mich. Voll gut. Mega, mega spannend. Also ich bin jetzt schon ganz gespannt auf das Buch, das dann am 28.08. erscheint. Ja, überall, wo es Bücher gibt, ne? Also
genau. Es gibt also die ISBN, die gebe ich dir für die Shownotes und kannst du online bestellen in dem Buchhandel bei dir vor Ort und dann kommt es zu dir nach Hause.
Genau. Ja, mega cool. Genau, und wegen diesem 50-50-Modell und so, dazu möchte ich nochmal sagen, liebe Hörerinnen, also wenn du das jetzt hörst und bist noch nicht so lange jetzt dabei beim Podcast, Caroline zeigt das auf auch auf Instagram wieder, da zeigst du es immer sehr auf, wie ihr euch aufteilt und dass du auch, da gab es mal so eine Situation, dein Mann hat auch die Anstellung verloren und du bist die Hauptverdienerin und wie ihr euch dann da irgendwie aufgeteilt hat, da gab es dann auch wieder Podcast-Episoden, super spannend, ne, auch dein Leben ist Schwankungen untersetzt, ne?
Da auf jeden Fall.
Im stetigen Wandel und da passt ihr euch dann gemeinsam an, weil ihr habt 3 Kinder und das ist ja eine Company auch, ne? Mhm. Und ja, ich bin wie gesagt gespannt auf das Buch und dazu wird es eine Verlosung geben. Da hast du wahrscheinlich vorher die Anzeige zugehört mit der Verlosung und ich würde jetzt nochmal sagen, teil doch mal 3 Tipps aus diesem Buch.
Ja.
Es gab jetzt schon viele Tipps eigentlich, ne? Also das weiß ich.
Es gibt trotzdem noch welche.
Ich denke drüber nach und melde mich bei dir und so weiter. Aber ja, nochmal so 3 konkrete, die ich auch hinterher verschneiden werde für andere Sachen.
Sehr gerne. Tipp Nummer 1 ist, sammel alle Aufgaben und auch Ideen an einem Ort. Sammel nicht, was auf einem To-Do-Zettel, was in einer Notiz, was auf einem anderen Zettel, weil dann brauchst du, wenn du dich organisieren willst, musst du erstmal alle unterschiedliche Orte absuchen. Also viele sammeln Aufgaben auch in ihrem Outlook, ja?
Ja.
Oder im Kalender. Das heißt, wenn du keinen Überblick hast, könnte es unter anderem daran liegen, dass deine To-Dos, Aufgaben, Ideen einfach auch im Kopf rumschwirren und überall verteilt sind. Deswegen sammel alles an einem Ort.
Wie machst du das? Welcher Ort ist das für dich?
Meine erste Spalte im Trello-Board.
Okay.
Genau.
Das Trello-Board.
Dann, genau, also kann auch ein anderes Tool sein. Ich selber benutze einfach nur Trello, unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Und genau, es ist quasi die erste Spalte auf dem Kopf-Freiboard, in der ich sammle. Genau, Tipp Nummer 2 ist, unterscheide zwischen To-Dos, also Aufgaben, und Verantwortung. Verantwortung ist zum Beispiel die Hygiene der Kinder und To-Dos daraus sind zum Beispiel regelmäßiges Waschen, tägliches Zähneputzen morgens und abends, tägliches Haare kämmen, Fingernägel schneiden einmal die Woche oder wie auch immer, wie oft. Ne? Das sollten wir unterscheiden, weil oft ist es so, gerade in Partnerschaften, dass dann halt der Mann sagt, naja, wieso, aber ich habe ja das Kind gebadet. Warum fühlst du dich denn jetzt so überlastet? Ich habe doch auch was gemacht. Aber sie hat die Verantwortung getragen. Sie hat gesagt, heute muss das Kind gebadet werden und hat dann das To-Do delegiert und hat gesagt, bitte bade das Kind. Und meistens macht die Frau dann auch noch, dass sie den Schlafanzug rauslegt, die Windel hinpackt, die Creme nochmal sagt, welches Shampoo, wie die Haare gekämmt werden müssen und so weiter. Das heißt, eigentlich hat sie nur einen kleinen Teil abgegeben, nämlich ein konkretes To-Do von vielleicht 10, 20 kleinen To-Dos, die da zusammenhängen. Und indem ihr Verantwortung und To-Dos unterteilt, macht ihr wieder die Menge der Aufgaben sichtbar. Und wenn ihr euch Dinge aufteilen wollt in der Elternschaft, teilt Verantwortung auf und nicht To-Dos. Wenn der eine die Verantwortung hat für zum Beispiel alles, was Zähne angeht, dann geht die Person zur Zahnärztin, zur Kieferorthopädin und Co. Und der andere hat vielleicht die Verantwortung für die Kinderärztin und macht alle U-Untersuchungen oder so. Mhm. Und dann seid ihr alles, was damit zusammenhängt, los. Termin abmachen, Rezepte holen und was nicht alles ansteht. Und Tipp Nummer 3, den habe ich auch schon gesagt, aber der ist so wichtig, ist: mach alle Aufgaben sichtbar. Alle Aufgaben sichtbar machen. Und ich empfehle ja dafür natürlich Klebezettel. Und dafür brauchst du viele Klebezettel. Ich empfehle so 300 zu kaufen beim Discounter.
Danke, das ist so hilfreich, dass du die Anzahl sagst. Ich hätte jetzt ganz stumpf mal so 3 Zehner-Packs gekauft so, und dann kleben die da und dann denke ich so, Mist, das reicht nicht.
Genau. Also es gibt manchmal beim Discounter so Riesenpacks. Ja, da holt ihr euch ein. Und dann schreibt ihr einfach mal eine Woche lang mit, was ihr tut, und ihr schreibt wirklich auf, also so Waschmaschine anmachen, Geschirrspüler ausräumen, Kind in die Kita bringen, Fingernägel geschnitten, mit der Schwiegermutter telefoniert, das Geburtstagsgeschenk für den Freund des Mannes organisiert und was nicht alles. Und dann kann man mit dieser Liste weiterarbeiten oder mit diesen Klebezetteln. Ich hänge die immer auf eine große weiße Wand. Wir haben da so eine Fläche in der Speisekammer bei uns, wo das gut passt. Und anhand dessen kann man selber einmal sehen, wie viel man trägt, und anhand dessen kann man ganz viel reflektieren, also welche Aufgaben davon machen mir Freude, welche muss ich selber machen, wer kann was anderes machen, welche Aufgaben kann ich auch seltener tun, ne? Also zum Beispiel Fenster putzen, das kannst du täglich, täglich macht es glaube ich niemand, aber wöchentlich machen es ja wirklich einige, du kannst es auch alle 3 Monate machen oder einmal im Jahr oder auch gar nicht, ja, wäre auch möglich, da vergammelt dein Haus ja auch nicht gleich oder deine Wohnung. Und viele Aufgaben können einfach seltener gemacht werden und dadurch reduzierst du auch Aufgaben. Also von diesem Sichtbarmachen, da kann es nochmal ganz viel weitergehen.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das sind ganz tolle praktische Tipps. Die sind griffig und ich bin mir sicher, die Hörerinnen nehmen davon ganz viel mit nach Hause. Und wenn ihr, ich habe jetzt mal geluschert auch eben, ich glaube, dein Buch wird jetzt für 17 Euro verkauft.
Jetzt muss ich ehrlich gesagt selber gucken. Ich glaube 17,99. Das hat natürlich der Verlag festgelegt.
18 Euro.
Ja.
18 Euro für Deutschland.
Genau, das kommt dann auch nochmal drauf an. Und es gibt, glaube ich, auch eine Kindle-Version. Genau, also für unter 20 Euro bist du
Paperback
dabei.
Paperback ist 18 Euro. Die Kopffreimethode: mehr schaffen, weniger tun. Den Familienalltag und alle To-Dos im Griff. Also ich glaube, das ist sehr gut investiertes Geld. Ihr findet das Buch auf jeden Fall beim Buchhändler eurer Wahl oder beim großen Versandhaus oder alle anderen Online- und Offline-Buchhandlungen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Super gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche allen sehr viel Spaß, wenn sie sich das Buch kaufen. Und ich freue mich über eine gute Bewertung bei den Online-Portalen. Das ist nämlich super hilfreich für mich als Autorin.
Genau, das ist wichtig. Also, dass ihr, wenn ihr das Buch gekauft habt, dann auch nochmal ein Feedback da lasst infolge einer Sternebewertung und ein paar Sätze. Ist auch wieder ein kleines To-Do, aber danach habt ihr ja gelernt, wie ihr das einbindet.
Genau.
Okay. Ja, vielen Dank und